Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, das Wort, das heute zu uns predigt, ist Markus Kapitel 1, die Verse 14 bis 39. Ein bisschen längerer Abschnitt, da steckt so viel Schönes drin. Ich kann leider nicht auf alles eingehen, sonst würden wir sehr lange heute hier sitzen. Und trotzdem denke ich, ist da ein übergreifendes Thema drin. Ich lese Markus Kapitel 1, die Verse 14 bis 39. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas, die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Und sogleich berief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Und sie begaben sich nach Kapernaum, und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach: Lass ab! Was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander fragten und sprachen: Was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern, und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber danieder, und sogleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf, und das Fieber verließ sie sogleich, und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm, und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen: Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen, in ganz Galiläa, und trieb die Dämonen aus. Liebe Gemeinde, es gibt doch so viele weltbewegende Nachrichten, oder? Ereignisse, die dann große Teile der gesamten Welt betreffen. Das Ding ist, all diese großen Nachrichten, die bewegen die Welt nur ganz kurz. Die haben nur einen ganz kleinen Einfluss auf die Welt und geraten dann schnell wieder in Vergessenheit. Ein kurzer Test, vielleicht sagt euch der Begriff Tambora 1815 etwas. Ich denke, dass die meisten das noch nicht gehört haben. Vielleicht irre ich mich auch. Aber es handelt sich dabei um ein Ereignis, das damals wirklich große Teile der gesamten Welt betroffen hat. 1815 gab es nämlich auf einer indonesischen Insel, Sumbawa, einen Vulkanausbruch. Und dieser Vulkanausbruch, der gilt bis heute als der heftigste verzeichnete Ausbruch. Und die Folgen dieses Vulkanausbruchs, die waren damals sozusagen wirklich global. Ja, es gab danach, nach dieser Explosion, einen solchen Schwefelausstoß, dass es in Europa und Nordamerika im Jahr danach das sogenannte Jahr ohne Sommer gab. Ja, da war in Europa und Nordamerika im Juni und Juli gab es Frost. Die Menschen waren völlig überrumpelt davon. Die Weltwirtschaft ist durch Missernten war total erschüttert. Und nicht nur sind auf dieser Insel ungefähr 10.000 Menschen gestorben, sondern weltweit ca. 80.000 an der Folge dieses Ausbruchs. Also es war wirklich eine weltbewegende Nachricht. Aber heute weiß kaum einer davon. Und so ist das mit all diesen Nachrichten, auch mit den Kriegen, von denen wir jetzt hören. In 100 Jahren wird sich kaum mehr einer daran erinnern. Oder sie haben keinen Einfluss mehr auf die Weltgeschichte. Aber was ist, wenn Gott selbst auf die Erde kommt und eine Nachricht verkündet? Gerät die auch 100 Jahre später in Vergessenheit? Wir haben hier vor uns den lebenden Beweis, dass dem nicht so ist. Genau das hier ist eben die Frage dieses Predigtabschnitts oder die der Predigtabschnitt beantwortet. Was passiert, wenn Gott selbst kommt und predigt, wenn er uns verkündigt? Ja, so fängt es hier an. In Vers 14, da steht, Jesus kam und predigte. Die Elberfelder übersetzt das Wort mit predigen. Er predigte. Und diese Nachricht, seine Predigt war wirklich und ist bis heute weltbewegend. Wir schauen uns das in drei Predigtpunkten an, was passiert ist oder was passiert, wenn Gottes Wort gepredigt wird. Erstens, dann werden böse Mächte überwältigt. Zweitens, wenn Gottes Wort gepredigt wird, dann wird die kranke Welt überwunden. Drittens, wenn Gottes Wort gepredigt wird, dann werden unsere Erwartungen überrascht. Also böse Mächte werden überwältigt, die kranke Welt wird überwunden und unsere Erwartungen werden überrascht. Aber bevor wir in diese Punkte einsteigen, lasst uns kurz Vers 15 anschauen. Ja, da kommt endlich dieser verheißene König. Wir hatten das in der letzten Predigt in Markus. Endlich kommt dieser lang erwartete Retter, dieser gesalbte Gottes, um die Welt zu bewegen. Aber was tut er? Wie beginnt er diese Mission? Sammelt er sich heimlich Menschen? Schmiedet er Waffen und Pläne, um die Römer anzugreifen? Oder vernichtet er die Römer einfach mit seiner göttlichen Macht? Nein, Jesus kommt und er predigt. Und seine Predigt ist irgendwie ungewohnt, oder? In Vers 15 sagt er, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Und dann tut Buße und glaubt. Jesus sagt, nicht auf zu den Waffen. Jesus sagt, kehrt um, tut Buße und hört meinen Worten zu und glaubt der Predigt, die ich euch bringe. Er fordert die Menschen, also auch uns heute Morgen dazu auf, Gott zuzuhören, Gottes Wort zu lauschen, weil wir nur dann erfahren werden, was passiert, wenn dieses Wort gepredigt wird. Und das schauen wir uns jetzt in dem ersten Punkt an. Wenn Gottes Wort gepredigt wird, dann werden böse Mächte überwältigt. Wir sehen als erstes, dass die Predigt von Gottes Wort nicht nur weltbewegend ist, sondern auch weltenbewegend. Ja, sie betrifft nicht nur die sichtbare Welt, das, was wir sehen, sondern auch die unsichtbare Welt. Ich denke, die gesamten Engel und die bösen Dämonen, die haben in dem Moment, wo dieser eine Mann kam, dieser Jesus, haben sie den Atem angehalten. Und ich hatte so gern gehört, den Jubel der Engel gehört und den Aufschrei der Dämonen, als dieser einfache Mann, dieser Zimmermann, dieser Prediger angefangen hat, Gottes Wort zu verkünden. Ja, wir sehen in diesem Abschnitt überall, dass diese Dämonen da sind. Allein schon im ersten Vers, Vers 14. Seht ihr das? Da wird einer von Gottes treuen Dienern, einer, der verkündigt hat, wird gefangen genommen. Und wir wissen, was später mit ihm passiert. Das ist die Feindschaft des Teufels, der versucht, dieses Wort Gottes zu stoppen. Aber auch in den anderen Versen, Vers 23, Da steht, es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit unreinem Geist. Direkt am Ort der heiligen Versammlung, wo das Volk sich versammelt hat, um Gottes Wort zu hören. Direkt da ist der Teufel am Werk und ergreift sogar Besitz von Menschen. Und es ist kein Einzelfall. Wir lesen dann in Vers 32 von Kranken und Besessenen. Und später dann noch in Vers 34, Jesus trieb viele Dämonen aus. Also das war sichtbar für alle. Aber was passiert jetzt, wenn diese bösen Mächte Jesus predigen hören? Wir sehen das in Vers 21 und Vers 24. Vers 21 steht, Jesus ging sogleich am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Er ist da hingegangen und hat gepredigt. Und in Vers 24 schreit der unreine Geist und sagt, lass ab von mir, was haben wir mit dir zu tun? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Sie haben Jesus predigen gehört und haben Angst bekommen. Warum? Warum so eine heftige Reaktion? Kann es sein, dass die unsichtbare Welt, dass die bösen Mächte Gottes Wort manchmal ernster nehmen, sogar als Gottes Kinder? Als wir? Nochmal, schaut euch das an, was hier passiert. In Vers 25, da steht, Jesus befahl ihm und sprach. Er spricht ihn an und in Vers 26 muss der Geist gehorchen und muss verstummen und ausfahren. So einfach ist das. Aber Jesus braucht keine komplizierten Rituale. Er muss nicht erst mit Weihrauch kommen oder irgendwelche Beschwörungsformeln aussprechen. Er muss einfach nur reden. Warum? Weil alles, was aus dem Mund von Jesus rauskam, pure Wahrheit ist. Und die Menschen, die erkennen das hier an und sagen, der predigt mit Vollmacht. Alles, was Jesus gesagt hat, ist Wahrheit. Es ist Gottes gutes Wort. Und in Vers 27 seht ihr das. Die Menschen bestätigen das. Direkt nach der Austreibung stehen sie da und fragen sich was? Wow, was ist das für eine neue Methode der Austreibung? Nein, sie sagen, was ist das für eine neue Lehre? Die Lehre von Jesus war nicht da, um die Austreibungen zu untermalen, damit sie spannender sind. Es war andersrum. Die Austreibung, die war eine direkte Folge von Jesus' Predigt, weil Gottes Wort Macht hat, auch über die unsichtbare Welt. Also, liebe Gemeinde, für uns eine so große Ermutigung. Der Teufel hat Angst vor Gottes Wort, weil er weiß, was für eine Macht dahinter steckt. Und wenn wir mal darüber nachdenken, was war die erste Predigt der Weltgeschichte? Ganz am Anfang der Bibel lesen wir, im Anfang schuf Gott. Jetzt ist die Frage, wie? Wie hat er das alles gemacht? Wie hat er diese gewaltigen Ozeane, die wir sehen, gemacht? Wie hat er diese Bergmassive gemacht oder das unermessliche Weltall? Wie hat er es gemacht? Durch sein Wort. Da steht, er sprach. Er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Und genau deshalb haben auch hier in Markus diese bösen Mächte Angst. Sie haben Angst, wenn Jesus anfängt zu sprechen. Wenn Gottes Wort gepredigt wird, dann werden böse Mächte überwältigt. Die Frage ist, was hat das mit uns zu tun? Ich meine, Dämonen, wenn wir das hören, dann denken wir vielleicht an irgendwelche Fantasy-Romane. Oder eben an eine lang vergangene Zeit, wo scheinbar diese dämonischen Mächte sichtbar waren. Liebe Gemeinde und auch liebe Kinder, der Teufel, der ist keine rote Figur mit Hörnchen und Ziegenbeinchen, so wird er oft dargestellt, wie so eine Witzfigur, sondern der Teufel ist böse und mächtig und listig und durchtrieben und grausam. Und er ist jetzt in diesem Augenblick am Werk und lauert hinter jeder Ecke. Er lauert auf unseren Fall, damit er uns von Gottes Wort und vom Glauben wegbringen kann. Und Paulus schreibt das in Epheser 6, Vers 12, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut geht. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern er sagt, wir kämpfen gegen geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Gegen geistliche Mächte der Bosheit. Der Teufel kämpft gegen uns, wie Luther sagt, groß Macht und viel List sein grausam Rüstung ist. Kinder, habt ihr das gehört? Der Teufel, Apollyon, ja, der böse Fürst, wie er in der Bibel genannt wird, der kämpft wirklich gegen euch, gegen uns. Heißt das, wir müssen jetzt Angst haben vor ihm? Nein. Warum müssen wir keine Angst haben? Weil Gott viel stärker ist, oder? Jetzt ist die Frage, was für eine Waffe gibt Gott uns in die Hand, damit wir gegen diesen Teufel kämpfen können? Paulus, der schreibt das in der Bibel, er redet von einer ganzen Waffenrüstung, die wir bekommen. Und er sagt, das Schwert davon ist das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das hier ist unser Schwert, um gegen die bösen Mächte zu kämpfen. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, ihr Lieben, solange Gottes Wort in eurem Haus gepredigt wird, solange hat der Teufel keine Macht, keine Chance gegen euch. Er macht sich sogar vor Angst in die Hose. Und an uns Eltern, an euch Eltern bedeutet das, es ist wirklich ernst. Ich frage euch, was tut ihr konkret, um die Kinder gegen diese bösen Mächte auszurüsten? Gebt ihr euren Kindern die Waffen an die Hand? Und habt ihr sie selber in der Hand? Das Ding ist Familienandacht. Ich weiß, das ist manchmal ein so schweres Thema, aber es ist keine Option. Es ist ein absolutes Muss, damit wir uns und die Familie und die Kinder ausrüsten gegen diese Mächte. Und das muss nicht perfekt sein. Ihr könnt meine Frau fragen, wie oft ich da sitze, den Abschnitt lese und sage, ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt erklären soll den Kindern. Es ist egal. Hauptsache, wir verkündigen Gottes Wort auch in unseren Häusern. Wenn wir das tun, dann haben wir so eine große Verheißung, dass nämlich diese unsichtbaren Mächte keinen Raum bei uns haben werden. Weil wenn Gottes Wort verkündigt wird, böse Mächte überwältigt werden. Und darum ermutige ich euch alle, nicht nur die Eltern, sondern uns alle, dass wir uns in Gottes Wort hineinversenken, dass wir es erforschen, dass wir hineintauchen, dass wir es lieben, dass wir es auswendig lernen, dass wir lernen, über Gottes Wort zu beten. Und es studieren, so oft wir können. Wie die Bibel sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und liebe Kinder, noch einmal, das gilt auch für euch. Je besser ihr die Bibel kennt, desto besser seid ihr ausgerüstet, gegen diesen Teufel zu kämpfen. Ja, Gottes Wort hat die Kraft, die bösen Mächte zu überwältigen. Aber das ist noch lang nicht alles, was wir hier sehen, sondern die Predigt von Gottes Wort, die hat noch einen viel größeren Wirkungsraum. Das ist der zweite Punkt. Wenn Gottes Wort gepredigt wird, dann wird die kranke Welt überwunden. Ja, wir sehen das hier, dass dieser Dienst von Jesus, seine Predigt, nicht nur von Dämonenaustreibung begleitet ist, sondern auch von Wunderheilung. Und es werden noch so viele weitere Wunderheilungen kommen hier im Markus-Evangelium. Und das soll einfach zeigen, dieser König, der wurde wirklich gesandt, um unsere kranke Welt zu überwinden und etwas Neues aufzubauen. Ich meine, wir müssen nicht lange überlegen, um zu wissen, dass die Welt wirklich krank ist, oder? Ich meine, wie viele Menschen kennt jeder von uns, die wirklich leiden, die unter schweren Krankheiten leiden, unter Behinderungen, unter Demenz, unter Schmerzen? Wie viel Depression gibt es in der Welt? Wie viel Hass, wie viel Streit gibt es in der Welt? Wie viele von unseren Geschwistern werden so schlimm verfolgt? Ja, wir sehen, dass die ganze Welt, die Menschen, die Tiere, die Pflanzen, sie sind krank. Die ganze Welt liegt im Argen, sagt die Bibel. Aber Gott lässt uns in dieser kranken Welt nicht ohne Hoffnung zurück, sondern von Anfang an, seit dem Sündenfall, gibt Gott uns immer wieder Lichtblicke und sagt, ich werde alles neu machen. Blinde werden sehen, Taube werden hören, Stummen wird es gegeben werden, dass sie Lob singen und Lahme werden springen. Und liebe Gemeinde, Jesus sagt jetzt hier in diesem Abschnitt, diese Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist jetzt nahe. Und dann predigt er. Und er predigt Und dadurch wird dieses Reich Gottes uns nahegebracht. Wir haben die Verheißung, dass Gott irgendwann all unsere Gebrechen, jede Schwachheit, all die müden Knochen hinwegnehmen und uns einen neuen Leib geben wird. Er wird das tun, wenn Jesus zum zweiten Mal kommt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja gut, aber was ist mit jetzt, mit diesem Augenblick? Was hat die Predigt von Gottes Wort jetzt für einen Einfluss auf diese kranke Welt? Die Antwort ist, die Predigt von Gottes Wort bringt die größte Wunderheilung zustande. Gott sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und die Verkündigung kommt aus Gottes Wort. Das heißt, überall, wo Gottes Wort gepredigt wird, haben wir die Verheißung, dass tote Menschen zum Leben erweckt werden. Dass böse Herzen bekehrt werden, dass selbst die härtesten Feinde Gottes überwunden werden. Und das bedeutet für dich konkret, sei ermutigt, wenn du das Evangelium weitergibst, auch wenn es nicht vollkommen war, auch wenn deine Rede schwach war, wenn du es weitererzählst, dann gebraucht Gott es, um Menschen zu überwinden und zu sich zu ziehen. Wir sehen das nicht immer. Manchmal gehen Leute jahrelang auf die Straße und kriegen es nicht mit, dass ein einziger bekehrt wird durch die Predigt. Aber wir haben die Verheißung und wir dürfen uns nicht davon abbringen lassen. Es gibt da draußen die sogenannten Weltenretter. Die sehen, diese Welt stirbt vor sich hin und wir müssen jetzt etwas dagegen tun. Und dann, ja, können sie sich auf die Straßen kleben. Was ja wirklich passiert. Oder wochenlang versuchen, einen Wal zu retten, der gestrandet ist, was wirklich traurig ist. Aber sie werden nichts daran ändern, dass diese Welt vergeht. Und während sie dann oft uns, Christen, als radikale, fundamentale beschimpfen, sehen sie nicht, dass wir das Einzige tun, was man für diese kranke Welt tun kann, nämlich das, was Jesus selbst getan hat. Wir stellen uns hin und halten die Wahrheit hoch. Und wir verkündigen nichts anderes als das, was er selbst gesagt hat. So wird diese kranke Welt überwunden. Das ist das, was die Menschen brauchen. Das ist wie ein Leuchtfeuer in der Finsternis, in der absoluten Finsternis, was aufleuchtet und die Menschen sicher an das sichere Land bringt. Das ist wie ein Wunderheilmittel für die Seele. Darum ermutige ich euch auch und auch mich selbst. Lasst uns mutig Menschen einladen, dass sie sonntags hierher kommen, auch wenn wir vielleicht denken, oh, die finden das bestimmt komisch, was hier alles passiert. Lass sie uns einladen, dass sie hier sitzen und unter der Predigt sitzen und die Verkündigung hören. Dann werden wir erleben, wie diese kranken, verlorenen Herzen gerettet werden. Nicht, weil wir hier so überragend tolle Prediger haben, sondern weil das hier verkündigt wird. Und ganz kurz die Frage, warum ist das so? Wenn wir in den allerersten Vers springen vom Markus-Evangelium, dann sehen wir, dass Markus schreibt, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Die Verkündigung, die Predigt, die hat nur Macht, weil es um Jesus geht. Wie ich vorhin gelesen habe, Gott hat zu uns gesprochen durch denjenigen, der die Ausstrahlung von ihm selbst ist, durch den wir Gott sehen können. Alles, was von Jesus hervorgeht, ist voller Macht und Schönheit und Herrlichkeit. Und das Traurige ist, überall da, wo Gemeinden aufhören, das zu tun, wo Gottes Wort von der Kanzel verbannt wird, da sehen wir die traurigen Folgen. Da sehen wir, wie die Gemeinden schrumpfen. Da sehen wir, wie die Familien krank werden, nicht mehr ausgerüstet sind für diese vielen Kämpfe. Da sehen wir, wie die Kinder immer mehr in die Welt gehen. Und was ist die Reaktion der Kirche? Die sagt, wir brauchen noch mehr cooles Programm. Ja? Wir müssen die Predigt auf 15 Minuten reduzieren. Wir machen die Predigt möglichst fancy, was auch immer das heißt. Und führen uns teilweise auf wie Clowns. Hauptsache, wir ziehen die Leute in die Gemeinde, aber Gottes Wort brauchen wir nicht. Ein Theologe sagte einmal, man erkennt die Kirche an der Zunge. Die Zunge, die ihr heraushängt, wenn sie versucht, dem Zeitgeist hinterher zu hecheln. Es wird nicht funktionieren. Und wehe uns, wehe mir, wenn wir von hier vorne etwas anderes predigen als Gottes Wort, wenn wir das nicht mehr ernst nehmen. Kinder, ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht denkt ihr, ach, wenn es Sonntagmorgens keine Predigt mehr geben würde, das wäre cool. Dann müssten wir nicht mehr die ganze Zeit hier sitzen. Aber wisst ihr, was mit euren Herzen passiert, Kinder, wenn ihr die Predigt nicht mehr hört? Was passiert mit einem Fisch, wenn man ihn aus dem Wasser holt und auf einen richtig schönen warmen Stein legt in die Sonne? Kann der überleben? Er wird vertrocknen. Und genau das Gleiche passiert mit unseren Herzen, wenn wir Gottes Wort nicht mehr hören. So wie der Fisch Wasser braucht, so brauchen wir dieses Wort zum Leben, um stark zu werden. Und vielleicht denken auch wir Erwachsenen manchmal, ach, Kinderstunde ist doch so viel besser für die Kinder, weil da wird gebastelt und Spiele gespielt und ausgemalt. Und wenn jemand eine Bibelgeschichte erzählt, dann gibt es wenigstens Bilder dazu. Und ich kann das verstehen, gerade auch für die Kinder, das ist anstrengend hier. Und für die Erwachsenen manchmal, weil die Kinder laut sind. Aber das Ding ist, wir haben so eine Verheißung auf die Predigt. Wir sollten das ernst nehmen und die Kinder brauchen das, auch wenn die Kinderstunde spannender ist, um ausgerüstet zu werden für ihr ganzes Leben. Deshalb will ich uns allen Mut machen, auch den Kindern, jeden Sonntag so gut es geht zuzuhören und so viel es geht zu lernen. Das wird uns stark machen. Das gilt natürlich nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. Wenn wir herkommen, beladen mit Sorgen, vielleicht mit Bedrückung, wenn man sieht, wie schnell sich gerade hier in der Gemeinde alles verändert und man kommt irgendwie nicht richtig hinterher. Oder auch mit der Frage, wie wird es sein, wenn ich mal Kinder bekomme? Vielleicht kommen da Sorgen auf. Vielleicht machen wir uns manchmal auch einfach Sorgen, wird das Geld in Zukunft reichen? Was passiert mit dieser Welt um uns herum? Ich kann dir versprechen, wenn wir hierher kommen und beständig diese Predigt anhören, dann wird Gott uns auf alle diese Fragen eine Antwort geben. Und er hat den perfekten Trost in seinem Wort für all unsere Sorgen, wenn wir ihm nur zuhören. Und dann werden unsere Erwartungen und Hoffnungen nicht nur manchmal neu ausgerichtet und auf den richtigen Weg gebracht, sondern sie werden auch übertroffen. Das ist der letzte Punkt. Wenn Gottes Wort gepredigt wird, dann werden unsere Erwartungen überrascht. Je weiter wir jetzt im Markus-Evangelium vorankommen, desto mehr sehen wir, wie Jesus mit den Erwartungen von Menschen aufräumt. Und manchmal führt es dazu, auch bei den Jüngern, dass sie von Jesus enttäuscht sind, dass sie sehr überrascht werden, aber eben sehr negativ. Und das gilt auch für uns. Wir werden oft auf die Nase fallen, wenn wir mit unseren Erwartungen zu Gott kommen und sagen, ich stelle mir das aber so und so vor, wenn Gottes Wort dann etwas anderes sagt und wir nicht das tun, was Jesus in Vers 15 erwähnt, nämlich Buße tun. Und glauben, was er sagt. Aber wenn wir stattdessen auf Gott hören, ja, wenn wir sein Wort über all unsere Erwartungen, über unser ganzes Leben stellen, dann werden wir so positiv überrascht. Lasst uns diese zwei Möglichkeiten noch einmal kurz anschauen. Zum einen negativ, zum anderen positiv überrascht zu werden von Gottes Wort. Wir müssen hier die Israeliten verstehen. Ja, sie haben damals Jesus erlebt und sie hatten im Hinterkopf die ganzen Verheißungen an einen Retterkönig. Und dann passiert so viel auf einmal. Er kommt und verkündigt mit Vollmacht, Vers 22. Die Dämonen zittern vor ihm, Vers 26. Die Schwiegermutter von Petrus ist krank und wird geheilt auf sein Wort hin, Vers 31 und Vers 33. Die ganze Stadt versammelt sich zu diesem Haus, bringen all die Kranken und so viele werden geheilt. Führt euch das mal vor Augen. Stellen wir uns vor, Jesus wäre heute hier und die Krankenhäuser der umliegenden Gegend, die würden alle ihre Kranken und Verletzten hierher bringen. Und da kommen Menschen rein mit Brüchen an Beinen und springen wieder raus. Da kommen demente Menschen rein, die sich schon seit Jahren an nichts mehr erinnern und erkennen plötzlich ihre Familienangehörigen wieder. Da kommen Menschen mit Querschnittslähmung, mit Behinderungen, mit chronischen Krankheiten und sie alle werden von Jesus geheilt. Was für eine Aufbruchsstimmung muss damals da gewesen sein? Und nach diesem einen Tag, schon nach einer Nacht, wachen sie am nächsten Morgen auf und Jesus ist weg. Ja, die Hauptattraktion sozusagen, der Mann der Stunde, ist nicht mehr da. Und wir sehen das hier in der Reaktion von ihnen, als sie kommen und ihn finden, wie er betet. Sie sagen, Jesus, da sind ganz viele Kranke noch. Ich meine, beten können wir auch später noch, oder? Und was ist Jesus' Antwort? Lest mal Vers 38. Jesus' Antwort auf diese Erwartungen ist, er spricht zu ihnen, lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige. Denn dazu bin ich gekommen. Echt jetzt? Ist das nicht ungefähr so wie, ich weiß nicht, wie fußballaffin ihr seid, aber wenn ein Stürmer mit dem Ball direkt vor dem Tor stehen würde, ja, die gegnerische Mannschaft inklusive Torwart hinter ihm, er steht vor dem Tor bei dem wichtigsten Spiel, nimmt den Ball in die Hand, geht vom Feld und sagt, lass uns woanders spielen gehen. Oder vielleicht könnt ihr damit mehr anfangen. Stellt euch vor, der Lautenchor ist auf dem Höhepunkt der Karriere. Ich weiß nicht, wie viel, vielleicht 80 Sänger damals. Und ihr werdet eingeladen, nicht nur nach England, nein, in die USA, direkt ins Weiße Haus, ja, vor dem Präsidenten und einer riesigen Menge ein Konzert zu geben. Ich weiß. Und dann sagt die Chorleiterin Annelie, nö, machen wir nicht. Wir gehen lieber in die umliegenden Dörfer. Ja, nach Lützeln und Emmertshausen und Gießbach. Stellt euch mal vor, die Enttäuschung von sicherlich vielen im Lautenchor. Ich denke, dass hier in Vers 38 so manch einer in seinen Erwartungen überrascht wurde, aber nicht positiv, sondern negativ. Und das ist immer dann, wenn wir merken, Gottes Plan, auch in unserem Leben, ist so anders, als wir uns das vorstellen. Wir kommen manchmal sogar mit guten und berechtigten Erwartungen zu Gott und stellen uns das und das vor. Und dann hat Gott einfach einen anderen Weg. Ja, vielleicht hast du gerade liebe Menschen kennengelernt, denen du dich super über geistliche Dinge austauschen kannst und sehr lieben lernst. Dann schleppt dein Mann dich hier nach Würgendorf, in eine ganz andere Gemeinde, die wir erst kennenlernen müssen, um auch hier das Evangelium zu verkündigen. Vielleicht hast du einen langjährigen Kinderwunsch und Gott erfüllt ihn nicht. Vielleicht möchtest du auch einfach berechtigterweise einen Jobwechsel. Aber Gott zerschlägt diesen Plan. Und in diesem Moment, wenn wir dann in der Bibel lesen oder wenn wir dann hören, sorgt euch um nichts oder freut euch alle Zeit, auch in den Anfechtungen, dann sind wir herausgefordert, Gott einfach zu glauben, dass er es besser weiß. Aber wenn du glaubst, wenn du dich ganz auf Jesus einlässt, dann wird dich dieses Wort positiv überraschen. Ja, wir lesen hier in den Versen 16 bis 20, wie Jesus Menschen beruft. Er geht hin mit ein paar Worten, sagt ihnen, folgt mir nach und stellt ihr ganzes Leben auf den Kopf. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Jünger sich immer wieder gefragt hat, wofür das alles? Wofür habe ich mein ganzes Leben aufgegeben? Weißt du, wenn wir uns das fragen, dann ist unser Problem oft, dass wir Erwartungen in Dinge stecken, die unsere Sehnsüchte gar nicht erfüllen können. Dass wir andere Dinge so hoch halten und denken, dass wir darin Erfüllung finden, die uns aber am Ende nur leer lassen und nur enttäuschen, weil wir für etwas anderes geschaffen sind. Wenn wir den Segen suchen, aber nicht den, der segnet. Aber wenn wir ihn suchen, dann haben wir die Verheißung, er wird sich finden lassen. Und deshalb frage ich dich ganz konkret, bist du bereit, dich aufzumachen? Die Arbeit mal liegen zu lassen, den Fernseher auszulassen, das Handy liegen zu lassen, um mit Jesus zusammen an diesen unerwarteten Ort zu gehen und zu beten. Wenn vielleicht ganz viele andere Dinge rufen, bist du bereit, Jesus zu folgen und ihm zuzuhören? Oder kommst du mit einem fertigen Plan zu Gott? Oder kommst du mit fertigen Erwartungen hier an die Gemeinde, in den Gottesdienst am Morgen, weil du denkst, ich kenne mich sowieso schon so gut aus, und verpasst die Chance, Gott immer wieder neu zuzuhören. Weil nur wenn wir das tun, wenn wir die Ohren von Jüngern haben, dann werden wir all das erfahren, was wir heute gehört haben. Dann werden wir erfahren, wie auch in unserem Leben böse Mächte überwältigt werden. Dann werden wir erfahren, wie die kranke Welt auch um uns herum überwunden wird und wie unsere Erwartungen überrascht werden. Lasst uns das tun, wozu Jesus uns hier in dieser Predigt auffordert. Lasst uns Buße tun und glauben an sein Evangelium. Amen.